Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute mit Tatjana Demisier. Sie bringt 15 Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Gase mit und hat zunächst als Projektleiterin für erneuerbare Energien mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung von Biomethan-Einspeiseprojekten gearbeitet. Damit ist so ein bisschen unser Thema auch schon gesetzt. Ihr hört es schon, es geht um Biomasse, Biomethan. Und ich glaube, wir haben auch mit Tatjana jemand, die da wirklich Expertin ist. Du bist nämlich seit 2019 auch jetzt bei der EnBW AG beschäftigt, in der Gaswertschöpfungskette tätig und mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen rund um das Thema erneuerbare Gase betraut. Das heißt, du guckst nicht nur für dieses Unternehmen intern auf diese Thematik der Marktentwicklung, sondern du bist auch in Gremien von Fachverbänden, von Verbänden in Berlin wie dem BDE und guckst, dass da die Entwicklung und Positionierung zu diesen Themen, zu den erneuerbaren Gasen auch erfolgreich passiert. Also Tatjana, das klingt nach einem spannenden Aufgabenportfolio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und so schön hat noch nie jemand umrissen, was ich so täglich tue. Vielen Dank.
Prima. Dann lass uns mal reinsteigen in das Thema. Ist ja ein bisschen komplex. Wir versuchen uns mal so ein bisschen daran zu robben und gehen dann immer eine Ebene tiefer. Ich glaube, unsere Hörer und Hörer sind dankbar, wenn wir uns da so ein bisschen mal von oben herab nähern. Das heißt, erzähl uns doch mal immer so die Grundlagen, wie entsteht Biogas und was ist Biogas eigentlich?
Fang mal kompliziert an und versuch's dann einfach. Also Biogas entsteht durch den biologischen Abbau von organischen Substanzen. Und um es einfach zu umschreiben, das ist das Gleiche wie der Vorgang in den Mägen einer Kuh. Das heißt, was biologisch abbaubar ist, wie jetzt Gras, Klee, aber auch andere Dinge, im Falle der Biogasanlagen natürlich auch Mist, Gülle und Bioabfälle, kommen in den Fermenter. Unter Ausschluss von Sauerstoff findet dann diese Vergärung statt, also anaerob. Und es entsteht ein Gasgemisch. Das Gasgemisch besteht überwiegend aus Methan, 50-75%, und CO2. Auch ein paar Gasbegleitstoffe. Und das ist die Basis meiner Arbeit. Also dieses Gasgemisch und natürlich das Nebenprodukt Gärrest, das als Dünger eingesetzt wird in der Landwirtschaft.
Jetzt habe ich schon die Begriffe parallel verwendet, aber vielleicht ziehen wir sie trotzdem nochmal auseinander. Wie würdest du denn den Unterschied zwischen Biogas und Biomethan beschreiben?
Die Frage kommt oft und es ist echt eine undankbare Aufgabe, das zu erklären. Für mich und für viele aus dem Bereich erneuerbare Gase Biogas der Oberbegriff. Es ist eine Klammer fürs Rohbiogas, das Biogas, das in Fermente erzeugt wird, habe ich ja eben beschrieben, und Biomethan. Biomethan, da hat man das CO2 entfernt, andere Gasbegleitstoffe und es getrocknet, sodass man fast 100% Methan hat. Und Biomethan wird dann ins Erdgasnetz eingespeist, um dort eben Erdgas zu ersetzen. Und ab dem Zeitpunkt der Einspeisung spricht man in der Branche von Biomethan. Dadurch macht man den Unterschied klar zwischen Biogas, das erzeugt wird, aber vor Ort zur Stromerzeugung genutzt wird, in KWK-Anlagen, und eben dem Biomethan, das allen Endanwendern zur Verfügung steht aufgrund der Einspeisung ins Gasnetz.
Das heißt, du hast jetzt gerade schon gesagt, das geht dann als Biomethan ins Gasnetz. Das heißt, da ist dann auch gar kein Unterschied mehr in der Qualität und in den Möglichkeiten zur Verwendung. Kann es eins zu eins wie ein fossiles Erdgasprodukt benutzt werden oder muss man da was beachten?
Also man muss Dinge beachten, die aber die Gasnetzbetreiber völlig im Griff haben, denn Erdgas ist ein Gasgemisch. Das besteht weit überwiegend aus Methan. Es gibt aber auch andere brennbare Gase, die enthalten sind, so wie Propan-Butan. Jetzt gehe ich natürlich in die technischen Details, die alles zum Einschlafen bringen. Es ist aber ein Gemisch und es kommt darauf an, wo es gefördert wird, wie es genau zusammengesetzt ist. Beim Biomethan ist der einzig brennbare Gas ist Methan, sodass man beim Biomethan eigentlich immer die gleiche Qualität hat. Wenn man Biomethan ins Gasnetz einspeist, dann achtet der regionale Gasnetzbetreiber darauf, dass es die Qualität dem Grundgas, also dem Erdgas, entspricht. Und wenn es das nicht tut, wenn es Abweichungen gibt, dann kann man entweder den Brennwert nachverfolgen oder den Brennwert anpassen durch Zumischung von Flüssiggas. Und damit kann ich sagen, ja, am Ende kriegt der Kunde die Erdgasqualität. Man hat ja so eine Bandbreite an Qualität, die man haben darf im Gasbereich. Und man kann 1:1 Erdgas durch Biomethan ersetzen.
Das heißt, von den Anlagen, von den Leitungen muss jetzt erstmal per se keine Änderung vorgenommen werden, wenn man ein Biomethanprodukt ein- und ausspeist. Also auch beim Kunden selbst kann der mit dem, was er da installiert hat, was vorher ein normales Gasprodukt in normalem Sinne von fossil durchgeleitet bekommen hat, muss der gar nichts ändern erstmal.
Genau, gar nicht. Dann die Gaszähler funktioniert genauso weiter, genauso wie die Endanwendung, egal ob es eine Erdgastankstelle ist, die nun mit Biomethan hoffentlich läuft oder ein Kunde es als Prozessgas verwendet hat, 1:1 wird es ersetzt.
Das heißt, nochmal kurz auf der Kundenseite geblieben, das heißt, der Kunde macht den Unterschied vor allem dadurch, dass er den Tarif wechselt und auf einen Biogastarif umstellt. Ist das korrekt?
Korrekt. Das passiert alles mit dem entsprechenden Gasvertrieben, wird umgestellt und über das Massenbilanzsystem, also das Gasnetz ist wie eine Badewanne, kann 1:1 zugeordnet werden, woher das Biomethan stammt, das der Kunde erhält.
Okay. Das heißt, gehen wir nochmal einen Schritt auf die Seite der Erzeugung zurück. Du hast schon die Ausgangsmaterialien beschrieben. Wie viele Biogasanlagen gibt es denn in Deutschland und Europa? Und wie hoch ist der prozentuelle Anteil, den diese abdecken können?
Also in Deutschland gibt es rund 9.500 Biogasanlagen. Das klingt jetzt wahnsinnig viel. Ich muss dazu sagen, die meisten erzeugen Strom. Also da wird direkt aus dem Biogas Strom erzeugt in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die ich gern abkürze mit KWK-Anlagen. Und nur 254 Anlagen erzeugen tatsächlich Biomethan zur Einspeisung ins Gasnetz. Und die haben eine Kapazität von knapp 15 Terawattstunden. Mit der Zahl selber kann man nicht so viel anfangen. Es sind rund 2% des Erdgasbedarfs in Deutschland vom letzten Jahr. Das klingt jetzt noch nicht so viel mir bewusst. Aber die 9.500 Anlagen in Summe, die produzieren knapp 100 TWh Biogas. Und das ist schon eine große Hausnummer.
Und wie hoch ist das Wachstumspotenzial? Also können wir da noch was ausreizen oder ist das schon am Ende angelangt dessen, was man da maximal mit beitragen kann?
Das kommt drauf an tatsächlich, welche Biomasse man einbezieht. Wenn man den Fokus legt und das ist auch der Fokus der letzten und der aktuellen Bundesregierung und auch der EU, dass man insbesondere Abfallstoffe einsetzt, also Gülle, Mist, landwirtschaftliche Reststoffe, Zwischenkulturen und Bioabfall, Klärschlamm, dann sind wir mit 100, 120 TWh tatsächlich bei dem, was in Deutschland nachhaltig erzeugt werden kann. Es gibt natürlich Untersuchungen, die zeigen ein viel größeres Potenzial. Zum Beispiel, wenn man Stroh vergärt. Stroh fällt ja auch relativ viel an in der Landwirtschaft. Hier haben wir aber ganz andere Erzeugungskosten. Ja, da muss man eben auch darauf achten, wie sich die Zahlungsbereitschaft für Biomethan entwickelt. Bei höherer Zahlungsbereitschaft habe ich natürlich auch mehr Potenzial an solchen schwer vergärbaren, schwer verdaulichen Einsatzstoffen.
Verstehe. Da ist einfach der Aufwand größer, um das Material dann auch so umzuwandeln, dass es dann entsprechend als Biomethan genutzt werden kann. Das heißt, da wäre ein bisschen Kostenbereitschaft seitens des Kunden noch wichtig. Vielleicht gucken wir mal noch auf die Dekarbonisierungseffekte, die wir ja haben, weil das ist ja etwas, was wir vor allem auf dem aufwachsenden Pfad auch gesehen haben, weil wir auf der Suche sind nach dekarbonisierten Gasprodukten, die uns ermöglichen, fossile Gase auch auszuphasen. Jetzt hast du schon das ein bisschen angeteasert. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, welchen Beitrag in Sachen CO2-Bilanz Biomethan da leisten kann.
Ja, also man kann diese CO2-Bilanz tatsächlich messen. Das wird auch regelmäßig gemacht vom Umweltbundesamt. Die haben auch erst im letzten Jahr wieder eine Emissionsbilanz erneuerbarer Energien veröffentlicht. Und dort weisen sie eben aus, das machen sie auch regelmäßig, muss ich dazu sagen, wie hoch die CO2-Minderung verschiedener Energieträger ist. Und dann auch zu Biogas, Biomethan weisen die Kollegen aus, dass rund 20 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente 2024 eingespart wurden durch den Einsatz von Biogas und Biomethan. Das ist ein Anteil von rund 8% insgesamt an erneuerbaren Energien in Deutschland, also nicht zu vernachlässigen. Die durchschnittliche CO2-Vermeidung liegt bei 230 bis 250 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Hängt auch wieder davon ab, wo es eingesetzt wird, also welche fossile Energie ersetze ich wo. Es macht einen Unterschied, ob ich Biogas zum Beispiel in einer KWK-Anlage zur Stromerzeugung einsetze oder als Brennstoff zur Wärmeerzeugung oder als Kraftstoff. Da sind jedes Mal andere fossile Komparatoren im Hintergrund zur Berechnung.
Also ich finde das, du hast jetzt gerade in den letzten Sätzen nochmal einen spannenden Aspekt angesprochen. Wie würdest du denn die energiewirtschaftliche Rolle von Biogas beschreiben? Weil du hast ja jetzt mehrere Anwendungsfälle verschiedener Natur beschrieben. Jetzt im Vergleich zu den Erneuerbaren, die ja im Endeffekt durch ihre volatile Natur ja auch eine, sag ich mal, eine gewisse Rolle im Energiesystem haben. Wie würdest du denn das Biogas im Vergleich dazu einordnen?
Also Biogas ist speicherbar im Erdgassystem. Mhm. Also ich muss dazu sagen, du hast einen Erdgasnetzpunkt. Ja, es ist eine Infrastruktur, die wir haben, genauso wie die Erdgasspeicher. Deswegen finde ich es schwierig. Ich kann das jetzt einfach ausblenden, dass ich hier dieses Transport- und Speicherpotenzial bereits habe. Und ich finde, du hast das auch einleitend schön gesagt, mit Biogas, Biomethan besser gesagt, hast du erneuerbare Energie, die speicherbar ist und die eben diese fluktuierenden erneuerbaren Energien wie Wind und PV gut ausgleichen. Mhm. Und das ist eigentlich der wichtigste Faktor der Nutzung überhaupt, aber speziell Biomethan.
Das ist, glaube ich, nochmal ein spannender Aspekt, weil wir suchen ja in diesem Energiesystem immer nach Elementen, die das Ganze stabil halten können. Und ich glaube, dieser Rolle ist es nicht zu unterschätzen, dass wir da eine Gasspeicherstruktur und ein dekarbonisiertes Produkt haben. Das ist, glaube ich, sehr attraktiv. Kommen wir mal ein bisschen auch zu den vielleicht in Anführungszeichen Downsides, also den Themen, wo vielleicht auch Risiken stecken. Wir haben schon gesagt, das ist ja auch ein gewisse Ausgangsmaterialien, die da einfließen, gewisse Entstehungsprozesse. Gibt es da ökologische Risiken, die man auf dem Schirm haben muss?
Ja, ganz klar ist natürlich das Thema Einsatz nachwachsender Rohstoffe oder Energiepflanzen. Was wir nicht wollen, ist der übermäßige Anbau nachwachsender Rohstoffe zur Biogas- oder Biomethanproduktion. Sehr berühmt ist natürlich der Silomais. Der fällt jedem direkt ein und dann spricht man von Monokultur und Vermeisung der Landschaft. Das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass die Landwirte, und ich muss dazu sagen, von den 9500 Biogasanlagen, die in Betrieb sind, werden die meisten von Landwirten betrieben. Die Landwirte kennen halt den Silomais. Also das ist eine Pflanze, mit der arbeiten sie schon ewig gefühlt, ne? Die wissen optimale Erntezeitpunkt, optimale Düngung und so weiter. Das ist eine relativ einfache Pflanze für die Landwirtschaft. Und durch das Erneuerbare Energiengesetz, das 2000 eingeführt wurde, wurde 2004 und 2008 auch der Anreiz gesetzt, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen zur Biogasproduktion. Worauf man jetzt achten muss, ist eben, wie entwickelt man das Ganze weiter? Und ich finde, man ist schon relativ weit, aber das ist so ein Nischenthema, das wenige wissen. Es gibt seitens der EU schon die Vorgabe, dass man nachhaltig arbeiten muss und Treibhausgasminderungen nachweisen muss. Sprich, jeder, der Biomethan produziert, erfasst die komplette Emissionsbilanz inklusive Anbau von Energiepflanzen, falls solche eingesetzt werden, über Verarbeitung, Transport und Nutzung. Du verfolgst schon sehr gut, ob du tatsächlich einen Beitrag leistest zur THG-Minderung. Plus, du musst die Nachhaltigkeit deines Anbaus auch nachweisen. Also du musst wirklich nachweisen, war dieser Acker, an dem ich Mais oder eine andere Pflanze einbaue, zur Biogasproduktion, war das vor 2008 ein Wald oder ein Moor? Denn wenn das der Fall ist, ist es nicht nachhaltig. Und du findest keinen Abnehmer für dein Biomethan, weil das natürlich ein wichtiges Gütesiegel ist für sämtliche Förderprogramme, dass du die Nachweisführung hast für die Nachhaltigkeit und Treibhausgasminderung.
Okay, verstanden. Vielleicht nochmal die Frage auch Richtung Flächennutzungskonkurrenz. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben ja jetzt eine begrenzte Fläche. Wir müssen natürlich entscheiden, was machen wir damit? Also welche Nutzung führen wir dazu, also Nahrungsmittelproduktion, Energieproduktion, welche Form der Energieproduktion? Das ist ja immer auch eine Abwägungsfrage. Was spricht denn da aus deiner Sicht für die Nutzung im Sinne von Biogasausgangsmaterialien?
Also jetzt die Nutzung von Ackerflächen für Biogasanlagen. Das ist eine Frage, die braucht allein schon eine halbe Stunde zur Beantwortung. Und dann gibt es viel bessere Experten als mich dazu. Ich würde es aber mal versuchen. Natürlich gibt es potenzielle Nutzungskonflikte für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Biogasproduktion oder Futter- und Nahrungsmittel. Mhm. Also das Schlagwort ist ja mal Tankteller-Trog-Diskussion. Tatsächlich ist es so, dass die Fläche für den Anbau von Mais zum Beispiel für Biogasanlagen stetig zurückgeht, eben aufgrund des Endes der Förderdauer für Anlagen, die 20 Jahre in Betrieb sind. Also wir haben auch einen Teil der Biogasanlagen, die jetzt in die Stilllegung gehen. Du hast Biogaserzeuger, Biomethanerzeuger, die auch auf neue Einsatzstoffe setzen, wobei das gar nicht so einfach ist. Du musst nämlich auch genehmigungsrechtlich, du musst die Genehmigung einholen, um Substrate zu wechseln. Das klingt zwar einfach, ist aber nicht kompliziert, weil du teilweise eine Änderungsgenehmigung benötigst. Und ich muss auch sagen, ein Landwirt, der macht ja nachhaltige Landwirtschaft, indem er Fruchtfolgewechsel macht. Das heißt, Acker A, der jetzt auf, ich wohne in Offenburg, auf Gemarkung Offenburg steht, den kann er nicht 5 Jahre lang benutzen für einen Weizenanbau als Nahrungsmittel. Der muss jedes Jahr andere Kulturen anbauen. Also die Biogasanlagen sind in vielen Regionen eine wichtige Ergänzung der Landwirtschaft. Mhm. Und auch Produktion von nachhaltigem Dünger. Ja, also der Rest der Biogasanlage, der geht zu fast 100% zurück in die Landwirtschaft. Das vergessen auch viele, die nur auf den Fokus richten aufs Biogas. Mhm. Also es ist wirklich ein Kreislauf für die Landwirtschaft langfristig.
Spannend. Also es bettet sich eigentlich da auch in gewisse landwirtschaftliche Prozesse gut ein. Ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht für viele nochmal eine neue Erkenntnis. Wenn du jetzt nochmal den Blick weitest, jenseits von Deutschland, siehst du andere Länder, wo Biogas auch eine starke Rolle spielt oder sogar eine stärkere Rolle spielt? Und wenn ja, womit hängt das zusammen? Was sind die Bedingungen, die es braucht, damit Biogas da auch eine prominente und wichtige Rolle spielen kann?
Ja, tatsächlich gibt es ganz andere Entwicklungen in Frankreich und Dänemark zum Beispiel. Dänemark hat sich vorgenommen, bis 2034, 35 bei der Gasversorgung 100% klimaneutral zu sein, 100% erneuerbar sogar. Und die setzen da auf Biomethan. Und die sind auch wirklich weit schon beim Ausbau. Also schon knapp 50% des Gasbedarfs wird durch Biomethan dort gedeckt. Man muss dazu sagen, die Dänen haben natürlich keinen so hohen Gasbedarf wie Deutschland. Was sie aber gemacht haben, ist, sie haben systematisch erfasst, welche Biomassen denn anfallen, zum Beispiel viel Gülle und Mist aus der Landwirtschaft, und haben eine entsprechende Strategie entwickelt. Das haben wir auch beobachtet in Frankreich in den letzten Jahren. Deutschland war lange Zeit auf Platz 1, was die Biomethanproduktion angeht. Wir wurden letztes Jahr von Frankreich überholt, die das Gleiche gemacht haben wie die Dänen. Die haben systematisch erfasst und auch regional, welche Biomassepotenziale haben wir zur Biomethanerzeugung? Wo liegt unser Gasnetz? Wie wollen wir das Gasnetz weiterentwickeln? Und daraus haben sie sich Ziele abgeleitet und Frankreich möchte bis 2028 14 bis 28 Terawattstunden Biomethan produzieren und muss gestehen, sie sind auf einem guten Weg aktuell. Mhm. Aber da war ganz klar eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Stakeholder, sowohl der des dortigen Ansprechpartners für Biogas, Biomethan seitens der Regierung, aber auch der Gasnetzbetreiber.
Jetzt hast du schon eine schöne Sprungrampe geschaffen, weil das ist genau jetzt der Ankerpunkt, den ich gerne mit dir nochmal anschauen wollen würde. Wie sind denn die Rahmenbedingungen in Deutschland aktuell? Also wir gucken gleich mal aufs Land, da gibt es ja auch verschiedene Förderprogramme, aber vielleicht erstmal den Blick auf die Bundesebene. Wie siehst du da die Herangehensweise? Gibt es da eine Unterstützung für das Thema? Wie schaut da die neue, ja, neu kann man jetzt schon fast nicht mehr sagen, aber die aktuelle Bundesregierung drauf?
In Deutschland haben wir die Situation, dass von Anfang an auf die Nachfrage gesetzt wurde. Es gibt kein Förderprogramm zur Biomethanproduktion, sondern immer nur Anreize zur Nutzung von Biomethan. Das Erneuerbare Energiengesetz ist ein gutes Beispiel. Das Erneuerbare Energiengesetz, das fördert die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, wie Wind, PV, Klärgas und auch Biogas, aber immer die Stromerzeugung und auch die Stromerzeugung aus Biomethan. Und das war schon der Anreiz auch für uns. Ich war ja früher Mitarbeiterin der Erdgas Südwest nach Beteiligung der NBW als Projektiererin. Und wir haben unsere Aufbereitungsanlagen, unsere Biogasaufbereitungsanlagen zur Einspeisung von Biomethan errichtet, weil der Gesetzgeber im Erneuerbare Energiengesetz den Anreiz gesetzt hatte, Biomethan in der Stromerzeugung zu nutzen. Mhm. Das daraufhin folgte auch die THG-Quote im Straßenverkehr, wo der Anreiz besteht.
THG-Quote, sag nochmal für alle.
Treibhausgasminderungsquote im Straßenverkehr.
Sehr gut. Ja.
Okay. Genau. Entschuldige. Die Abkürzung, die gemeinen. Aber dort wird der Anreiz gesetzt, eben Emissionen zu mindern durch erneuerbare Kraftstoffe. Biomethan ist ein Teil davon. Und dann gibt es noch das berühmte Gebäudeenergiegesetz, das oft als Heizungsgesetz tituliert wird. Dort gibt es eben auch die Möglichkeit, den erneuerbaren Energienanteil, den man erfüllen muss, durch Biomethan zu erfüllen. Also Deutschland setzt immer auf Pull-Faktoren. Ist auch sehr sinnvoll. Leider läuft es gerade ein bisschen schwierig, weil wir ja ein EU-Binnenmarkt sind und andere Staaten setzen auf die Produktionsförderung, wie zum Beispiel Dänemark. Und wer in Dänemark produziert, der guckt natürlich nach Deutschland und sagt sich, naja, jetzt habe ich Biomethan produziert, dann vermarkte ich doch die EE-Eigenschaft nach Deutschland. Und der Trend hat dazu geführt, dass wir tatsächlich eine hohe Nachfrage in Deutschland wahrnehmen, jedoch nicht nach Biomethan aus Deutschland, sondern die Zertifikate aus dem Ausland sind teilweise sehr günstig. Und leider wird auch nicht von allen Behörden genau geguckt, ob bereits eine Förderung stattfand, bevor es hier eingesetzt wird.
Das heißt, da entsteht so ein bisschen ein Markt, der unter ungleichen Bedingungen auch agiert. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, also man kann es auch sagen, da kriegt eine Einheit Biomethan quasi mehrere Förderungen. Es ist ja eine indirekte Förderung, wenn ich als deutsche Bundesregierung sage, ich setze auf die Nachfrage und setze den Anreiz, dass die Kunden Biomethan nachfragen. Gleichzeitig stelle ich aber nicht die Spielregel auf, naja, in Deutschland produziert man ohne Förderung, da muss ich aber auch gucken, dass es einen Malus gibt für Biomethan, das eine Förderung erhalten hatte. Das gibt's bisher nicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass es das gibt, wenn bald die Europäische Unionsdatenbank in Betrieb geht. Die Unionsdatenbank soll künftig alle erneuerbare Kraft- und Brennstoffe erfassen und dort muss ausgewiesen werden, ob es eine Förderung gab und wie diese aussah.
Sonst würde ja im Endeffekt so eine automatische Benachteiligung auch entstehen, ne? Also sehr spannend, da merkt man, dass mit natürlich einem wachsenden Markt auch solche Fragen auf einmal aufkommen, wie kann man auch ein sogenanntes Level Playing Field herstellen, also Marktbedingungen, die dann auch einen fairen Wettbewerb für die Produkte aus unterschiedlichen Herkünften bieten. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir nicht nur bei Biogas haben. Wenn ich mir so spannende Themen wie im Endeffekt kam Border Adjustment Tax anschaue. Ich glaube, das ist ja genau der Ansatz, dass man da versucht, Produkte auch nach ihrer CO2-Bilanz, nach ihren Fördermechanismen auch nochmal anzuschauen. Wir sind jetzt bei den Förderprogrammen schon ziemlich eingestiegen. Du hast schon mal den internationalen Blick gemacht. Gehen wir mal auf die direkt vor der Haustür liegenden Rahmenbedingungen, nämlich die Baden-Württembergs. Das ist ja für deinen Arbeitgeber die EnBW und der Stiftung ist natürlich die EnBW. Also haben wir beide da einen Bezug zu. Und das Land Baden-Württemberg hat ja das Thema aufgegriffen, hat im Endeffekt mit dem Förderaufruf Zukunft Biogas Plus einige Anreize gesetzt. Es gibt noch einen zweiten Förderaufruf, Bioökonomie als Innovationsmotor für den ländlichen Raum. Also da gibt es ja offensichtlich schon den Wunsch, da was zu machen. Wie bewertest du denn diese Förderprogramme? Sind die aus deiner Sicht sinnvoll? Bringen die das Thema voran?
Also ich begrüße die Programme. Ich begrüße auch die Aufmerksamkeit, die solche Programme schaffen. Ich sehe aber auch die Schwierigkeiten, denn viele zentrale Rahmenbedingungen für den Biogas- und Biomethanmarkt, wie die Treibhausgasminderungsquote im Verkehr, Integration von Biomethan ins Gasnetz oder die Anerkennung von Gärresten als Dünger, die liegen auf Bundesebene. Und damit ist die Einflussnahme der Landesregierung tatsächlich begrenzt. Was wir brauchen, ist insbesondere auf Bundesebene politische Leitplanken. Wichtig insbesondere Nachnutzung bestehender Anlagen nach der EEG-Förderdauer, wie umzugehen ist mit Biomethan im Verkehr, welche speziellen Anforderungen festgelegt werden. Es gibt aktuellen Referentenentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote im Verkehr. Und vor allem die künftige Netzanschlussbedingungen für Biomethan, die laufen tatsächlich Ende des Jahres aus. Also es gibt ein Gesetz, das nennt sich Gasnetzzugangsverordnung. Und da gibt es einen Paragraph 33, in dem festgelegt ist bisher, wie Biomethananlagen ans Gasnetz anzuschließen sind. Also sowohl der Zeitplan als auch die Kostentragungen, was muss der Anschlussnehmer tragen an Kosten und was der Gasnetzbetreiber. Da gibt es keine Nachfolgeregelung ab dem 01.01.2026. Und da ist halt auch der Appell vieler Unternehmen, zu denen auch wir zählen, dass der Gesetzgeber hier zügig Sicherheit schafft, Planungssicherheit für Projektierer.
Das ist, glaube ich, nochmal ein spannender Punkt, der ja auch zeigt, dass da auch Handlungsnotwendigkeiten auch kurzfristiger Natur da sind. Wenn wir jetzt, du hast gerade das Thema Kosten angesprochen, mal darauf gucken, wie stellt sich denn die Kostenstruktur im Vergleich zu einem fossilen Produkt dar? Also wenn der Kunde, die Kundin jetzt umsteigen möchte, was erlebt sie, was schaut sie denn da an, also an Kostenstruktur?
Also zunächst würde ich ganz gerne die Kunden unterscheiden. Es gibt Kunden, die 100% Biomethan brauchen würden, also die direkt von Erdgas auf 100% Biomethan umstellen. Warum? Wenn ich zum Beispiel eine KWK-Anlage als EEG-Anlage betreiben möchte, also sprich, ich möchte die EEG-Vergütung und hierzu muss ich den Biomethanbezug nachweisen, muss es 100% Biomethan sein. Und da muss man schon sagen, da liegen die Produktionskosten bei rund 7 bis 10 Cent die Kilowattstunde, also 70 bis 100 Euro die Megawattstunde. Auch CNG-Tankstellen, die an dieser Treibhausgasminderungsquote teilhaben möchten, über den Nachweis, dass sie Biomethan einsetzen, bei denen gilt ebenfalls 100% Umstellung. Mit ähnlichen Kosten ist dort zu rechnen. Haushaltskunden, die unter das Gebäudeenergiegesetz fallen, die müssen ja nur einen Anteil an erneuerbaren Energien nachweisen. Da gibt es verschiedene Unternehmen, Vertriebe, die entsprechende Produkte anbieten, damit man das Gebäudeenergiegesetz sicher erfüllt und diesen Mindestanteil Biomethan eben im Tarif hat. Und dann zahlt man eben Erdgasanteil und Biomethan anteilig.
Und ist das was, wo die Kunden mit einer Kostensteigerung rechnen müssen oder wie? Also gib uns mal ein Gefühl, ob sich das lohnt. Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, ich möchte meine Energieversorgung dekarbonisierter gestalten, möchte da dem Klimaschutz was Gutes tun. Ist es überhaupt eine Kostensteigerung? Wie viel muss man dann draufzahlen?
Ja, das kommt auf den älteren Tarif an. Aber ich denke jetzt an den Standard-Haushaltskunden mit einer Gasheizung. Der zahlt für 100% Biomethan jetzt als Beispiel deutlich mehr. Und ich würde auch nicht so weit aus dem Fenster, denen zu sagen, mehr als das Doppelte.
Okay.
Was ich dafür habe, ist tatsächlich erneuerbare Energien. Und ich zahle keinen CO2-Preis mehr. Du hast ja immer die CO2-Kosten bei deinem Erd- oder bei deinem Heizöl und deinem Gas. Das hättest du hier nicht mehr. Ja, aber es sind erhebliche Kostensteigerungen, mit denen zu rechnen ist.
Das ist wunderbar, weil, also was heißt das wunderbar? Das ist natürlich erstmal nicht wunderbar, weil natürlich ist es ja schöner, wenn die erneuerbaren Produkte nicht deutlich teurer sind. Aber um Kosten runterzubekommen, ist ja Innovation ein Hebel. Jetzt gucken wir mal auf das Thema, wie viel Innovationspotenzial ist denn da noch bei dem Thema Biogas?
Also tatsächlich nicht wahnsinnig viel, denn der Prozess der Vergärung, der ist ja Millionen Jahre alt. Das sind kleine Mikroorganismen, die das für uns machen und die arbeiten extremst effizient bei knapp 30 bis 40 Grad Celsius unter normalem Druck. Der Prozess ist sehr effizient. Woran man arbeiten kann, sind wirklich Einsatzstoffe anpassen, Substratvorbehandlungen. Ich würde aber gerne den Fokus eher auf ein anderes Thema legen, und zwar, was ist der Zielmarkt für Biomethan? Nämlich dort eingesetzt zu werden, wo es sinnvoll ist und wo es, also sinnvoll im Sinne von wirtschaftlich und technisch sinnvoll. Und ein Markt, der sehr gut beschreibt, dass Biomethan wettbewerbsfähig sein kann, ist der berühmte THG-Quotemarkt, also die THG-Minderungsquote im Straßenverkehr. Denn dort hat die Treibhausgasminderung, die erzielt wird durch das Biomethan, einen sehr hohen Wert für die Unternehmen, die in der Quotenpflicht sind, also die in Verkehr bringen fossiler Kraftstoffe. Und dieser Wert sorgt dafür, dass die Hörer unter uns, die CNG tanken, wissen, der Preis an den CNG-Tankstellen, der ist recht stabil. Und es liegt eben daran, dass wir hier neben der Vermarktung des Biomethans als Kraftstoff auch diese berühmte THG-Quote vermarkten. Und der Kunde zahlt eben genauso viel an den CNG-Tankstellen oder ähnliche Preise wie noch vor 10, 15 Jahren. Eben, das ist dieser Effekt, den Verkehrbringer haben, einen Anreiz, Biomethan zu kaufen, daraus zu kaufen. Und dadurch haben wir Biomethan einen wirklich sehr attraktiven Kraftstoff für den Straßenverkehr, insbesondere jetzt als Bio-LNG zunehmend. aber auch in der Schifffahrt gibt es immer mehr Reedereien, die Biomethan nachfragen, um eben künftig auch nachhaltige Kraftstoffe einzusetzen.
Spannend. Das heißt also, Innovationspotenziale und auch Wachstumspotenziale kommen insbesondere auch aus dem Transportbereich, also Transport- und Verkehrsbereich, wenn ich dich richtig verstehe. Also mit dem Schiffsverkehr liegen ja auch nicht mehr so viele Dekarbonisierungsoptionen vor, wenn man ehrlich ist. Da ist das, glaube ich, schon eine wertvolle Option. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen Richtung Ende marschieren von unserem Gespräch, wie würdest du denn nochmal die Vor- und Nachteile zusammenfassen? Also wenn du jetzt nochmal so resümierst und sagst, jetzt muss ich in einem Aufzugsmoment von 3 Stockwerken jemand sagen, was die Vor- und Nachteile von Biogas sind.
Dann hoffe ich, dass es 20 Stockwerke sind. Ja, ja, Biogas kann Treibhausgasemissionen, die entstehen, insbesondere in der Landwirtschaft entstehen, deutlich reduzieren, indem man bisher ungenutzte Substrate nutzt, wie Gülle, Mist und Bioabfälle, erfolgt aktuell nicht flächendeckend. Also wir beobachten das und machen ja auch ein Monitoring. Da ist noch erhebliches Potenzial in ganz Europa. Man hat hier eine Kaskadennutzung und man trägt wirklich zur Kreislaufwirtschaft bei, insbesondere in der Landwirtschaft, indem man Dünger bereitstellt, nachhaltigen Dünger, der auch aktuell sehr nachgefragt wird von Ökolandwirten. Das vergessen viele, die dürfen ja keinen Kunstdünger auf Mineralölbasis einsetzen. Da wird da je nach Standort einem schon aus den Händen gerissen. Und ein Produkt, das viele nicht wahrnehmen, ist tatsächlich das biogene CO2, hat auch einen gewissen Wert. Denn CO2 ist auch ein Wertstoff für die Lebensmittelindustrie und auch für die Pharmaindustrie. Da gibt es auch wirklich eine Nachfrage von den Biogasanlagen.
Also das war ein kurzer Fahrzugfahrt mit dir und ein kurzer Pitch für das Thema. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben am Ende immer die Möglichkeit für unsere Podcast-Gäste, dass sie uns nochmal und unseren Hörerinnen eine Zahl mitgeben, die ihnen einprägsam erscheint, wo sie sagen, das ist etwas, das sollte man sich zum Thema merken. Und das finde ich jetzt gerade so vor der Sommerpause nochmal schön, auch eine Lese- bzw. Hörempfehlung. Das sind 2 Dinge, die du uns jetzt noch mitgeben kannst zum Schluss.
Ja, eine nicht so gewöhnliche Zahl ist 300. Ich kann mit der Gülle einer Kuh genug Biogas erzeugen, um ein Smartphone 300 Mal zu laden. Also Gülle pro Tag. Mhm. Und das ist schon meine Hausnummer. Wenn man sich dann anschauen möchte, wie viele Kühe es gibt, deutschlandweit, europaweit und global. Leseempfehlung, ach, da hast du mich jetzt erwischt, da ich in letzter Zeit hauptsächlich Gesetze und Studien lese, aber ein ganz spannendes Gesetz dabei. Und das ist wirklich ein Tipp. Aktuell, vor einem Monat knapp, wurde der Referentenentwurf veröffentlicht für die Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote im Verkehr. Und für mich ist das sehr spannend. Ich weiß, dass die meisten gerade am Einschlafen sind. Also die Treibhausgasminderungsquote wird fortgeführt bis 2040. Einbezug Flugverkehr und Schifffahrt. Also für mich war das wirklich spannender als ein Krimi. Da hat mein Mann auch den Kopf geschüttelt, als ich da stundenlang gelesen habe. Aber ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen, bis ich alle Änderungen durchgeguckt hatte. Und das ist für mich wirklich spannend. Und jeder, der Interesse dran hat, kann sich gern bei mir melden.
Sehr schön. Also ich hoffe, du hast noch andere Dinge in deinem Reisegepäck für die Lektüre am Meer oder in den Bergen oder wo auch immer du dann hoffentlich deinen Sommerurlaub verbringst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was immer mal wieder so aufkommt, was, glaube ich, auch brauchen kann, dass da jemand auch zu sachlich kompetent ein bisschen spricht. Und ich fand jetzt in dem Podcast-Gespräch, das wir hatten, habe ich schon einige Insights mitnehmen können, die ich vorher nicht hatte. Insofern hoffe ich, den Hörerinnen und Hörern ging das genauso. Und wer da bei dem Thema nochmal tiefer rein möchte, findet, glaube ich, in dem von dir benannten Gesetz, aber auch an vielen anderen Stellen noch die Möglichkeit, sich weiter zu informieren. Vielen Dank, Tatjana.
Ja, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die Einladung.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.